Nun lasst uns danken ihm, der uns so geliebt. Wir lesen ein Schriftwort für diese Morgenstunde aus Lukas 17. Lukas 17, Vers 11 bis 19. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, zog er mitten durch Samarien und Galiläa. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen etwas entfernt und riefen mit lauter Stimme: Jesus, Meister, erbarm dich über uns. Und als er sie sah, sagte er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich doch sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus stellte die Frage: Wo sind die 9? Eine bewegliche Geschichte. Es heißt, dass Jesus reiste, er ging mitten durch Samaria in Galiläa, aber er ging Richtung Jerusalem. Ich habe gestern nachgeschaut bei mir in der Bibel, hindisch die Karte. Samaria und Jerusalem ist circa 56 Kilometer entfernt. Und da nahm Jesus jetzt den Weg aus Samaria nach Jerusalem. Und es heißt, dass er ging durch ein Dorf, wie die Dörfer gewesen sind, begegnete ihm 10 aussätzige Männer. Und es heißt, die standen etwas entfernt. Sie standen nicht auf der Straße jetzt, da wo Jesus ging oder wo die Menschen gingen, aber entfernt. Und sie haben laut gerufen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Scheinbar haben die Menschen das schon mitbekommen, dass es ein Jesus aus Nazareth geht und da, wo er hinkommt und Menschen trifft mit allerlei Krankheiten, dass er sie heilen kann und geheilt hatte. Und sie rufen mit lauter Stimme: Jesus, erbarme dich über mich, über uns. Sie waren jetzt in diesem Augenblick in einer unbeschreiblichen Not. Und sie rufen laut. Die Not, die sie jetzt hatten, die Krankheit, mit der sie befallen sind, lässt sie laut rufen, als sie nur die erste Möglichkeit erblicken konnten, dass sie ihnen geholfen werden könnte. Es lässt sie schreien zu und rufen mit lauter Stimme. Nun, was ist die Krankheit? Ganz kurz will ich noch erwähnen. Diese Menschen, die mit dieser Krankheit befallen geworden sind und an sich hatten, sie galten damals nahezu als unheilbar. Ich weiß nicht, wie heute das ist, aber damals in den Zeiten war das eigentlich der sichere Tod, der langsam nähernde Tod für die Menschen. Und sie wussten das selbst eigentlich, dass sie so langsam ihr Fleisch an den Knochen absterben wird und es löst sich ein Glied nach dem anderen, es fallen die Finger weg, die Ohren, die Nase. Sehr schlimm, sehr schlimm. Was noch ihnen das Leben noch schlimmer machte: sie durften nicht in einem Kontakt sein mit anderen gesunden Menschen. Und das wäre gar nicht vielleicht noch so schlimm, aber sie durften gar nicht wohnen, da wo die gesunden Menschen wohnen. Sie wurden ausgestoßen. Es waren ausgestoßene Menschen. Geschwister, stellen wir uns vor, ja, Menschen, die genauso auf die Welt gekommen sind und oft nichts dafür können, aber sie sind ausgestoßen aus der Menschheit. Und sie leben irgendwo damals, so wie es beschrieben ist, an manchen Stellen in Höhlen, in Wälder oder wo auch immer, wo sie sich ein Plätzchen zurechtmachen und sind nur angewiesen auf warmherzige Menschen, die ihnen etwas noch vielleicht Essen oder Kleider ihnen geben. Sie leben eigentlich dahin, ohne jegliche Freude. Welche Freude hätten sie haben können? Es wurde eigentlich ihnen durch diese Krankheit alles genommen. Keine Freude, kein Mensch will sie in der Nähe haben. Und was noch schlimmer dazu kommt, sie galten als unreine Menschen. Sie wurde als unrein genannt. Und noch ein Schritt weiter vielleicht, was ihnen noch schwieriger war oder kostete vielleicht lange Überwindung, sie mussten die anderen Menschen warnen, dass sie unrein sind. Und geschrien von weitem, dass kein Mensch in die Nähe kommen soll, unrein, unrein. Sie mussten sagen, ich bin unrein, komm nicht in die Nähe. Welch eine Demütigung das kostete. Und doch war das ihr Leben, das musste sie leben. Was aber diese Zehn betrifft, hat der Herr so geführt, dass ihnen die große Gnade erwiesen worden ist, dass sie rein werden konnten, dass sie gesund geworden sind. Es heißt, dass Jesus zog eine weite Strecke. Er konnte auch einen Weg nehmen über ein anderes Dorf oder andere Stadt oder einen Weg, der eigentlich das Dorf umgehen würde. Aber Geschwister, so sind Gottes Führungen. Jesus geht in dieses Dorf, wo die Menschen sind. Und sie rufen laut. Dieses Elend, was sie hatten, ließ sie laut rufen und um Hilfe bitten. Und es heißt, als Jesus er sie sah, sagte er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Er sagte ihnen nicht, ihr seid geheilt. In anderen Fällen lesen wir, er berührte jemand oder er sagte, du sollst gesund werden. Aber da sagte er, geht hin und zeigt euch den Priestern. Das bedeutete eigentlich, dass sie auch gesund werden. Es war so, nach dem Alten Testament, dass ein Aussätziger, wenn eine Veränderung an ihm geschehen ist und der Mensch hatte das Empfinden, ich habe den Aussatz nicht mehr. Er musste gehen, sich und dem Priester zeigen. Und dieser Priester wusste die Zeichen oder die Anzeichen dieser Krankheit und er musste entscheiden, ist er jetzt gesund oder nicht gesund? Darf er jetzt wieder zurück zu den Menschen oder darf er wieder zu den Ausgestoßenen gehen? Und erlauben. Das zweite war, dieser Mensch musste nach dem Gesetz unbedingt ein Dankopfer bringen. Er musste danken. Der Priester sagte ihm zu ihm, du bist jetzt geheilt, du bist rein geworden, aber gehe jetzt und opfere. Es ist beschrieben, was er opfern muss und opfere Gott Dank, dass du bist gesund geworden. Und wir lesen hier, es heißt so, und es geschah, indem sie hingingen, wurden sie rein. Als Jesus sagte, geht und zeigt euch den Priester, diese Menschen haben geglaubt. Sie drehen sich um und gehen gleich die Richtung, wo ein Priester sein kann. Und es heißt so, als sie indem sie hingingen, in dieser Zeit, als sie gesagt haben, so, ja gut, wir gehen zum Priester, sie gehen unterwegs und sie merkten, oh, es ist eine Veränderung da und mag sein, dass sie das auch eigentlich wahrhaftig mit ihren Augen auch gesehen haben. Es deutet ja auf das hin, dass sie rein geworden sind. Sie haben geglaubt. Sie haben geglaubt. Ich denke jetzt an den Fall, als Naaman auch, ihm wurde gesagt, als er auch aussätzig war, kommt mir jetzt in den Sinn, aber war das Elia oder Elisa? Elisa, ja, ist mir jetzt ausgefallen. Naja, aber der Prophet sagte zu ihm, geh und tauch in diesen Fluss, der wo in Israel war. Was sagte Naaman? Es war ihm zu wenig. Er dachte, der Prophet kommt raus und spricht mit ihm, betet zu seinem Gott und vielleicht legt er auf die Hände auf ihn. Es war ihm etwas zu wenig. Genau so wie Jesus sagte, geht hin und zeigte den Priester. Und indem sie hingingen, dieser Glaube, den sie erfasst hatte, unterwegs wurden sie gesund. Und es ist so deutlich gesagt, es heißt, einer aber unter ihnen, womit geht jetzt die Zehn, die armen Menschen, die eigentlich so solche Glück, können wir sagen, erfahren durften, eine Aussicht gesund werden, und einer von ihnen merkt, ja, ich bin doch gesund, er geht nicht mit ihnen weiter. Er geht nicht zum Priester, er geht nicht zu seinen Verwandten und vielleicht Eltern, Geschwistern. Ihn hat solch eine Freude gepackt und er dreht sich um. Es heißt so, einer unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war. Unterwegs merkte er, ich bin gesund. Er hat es wahrscheinlich nie erwartet oder keiner von ihnen, dass sowas konnte kommen. Und was das Erste, was in seinen Sinn kommt, ich muss zurück zu diesem Menschen. Ich muss zurück zu diesem Menschen und ihm danken für das. Mich hat es so bewogen. Und es heißt so, und pries Gott mit lauter Stimme. Er geht, Geschwister, woher kam ihm diese Erkenntnis, dass ihn Gott geheilt hatte? Sie rufen Jesus, wie viel sie wussten von Jesus, ist nicht beschrieben. Sie haben sicher gehört, dass er heilt, jede Krankheit. Deswegen haben sie auch gerufen. Und er pries Gott mit lauter Stimme. Eines, was er erkannt hatte, ob er erkannt hätte, wer Jesus Christus ist, ist freigestellt. Aber was er erkannt hatte, dass hier die Hand Gottes im Spiel war, das hat er fest erkannt, dass hier Gott geholfen hatte. Kein Mensch, auch nicht dieser Mensch, der wo ihm gesagt hat, geh zum Priester. Er pries mit lauter Stimme Gott. Geschwister, eine Dankbarkeit hat ihn ergriffen. Merken wir zuerst die Zeit, die Zeit, in der er und die anderen lebten, aussichtslos. Keine Aussicht auf Heilung. Ein Dahinleben so und warten, bis ich jetzt wirklich tot bin. Und jetzt er allein erkennt die Größe dieses Wunders. Er allein erkennt diese Gnade, die ihm widerfahren ist, rein zu werden. Und er dreht sich um und preist Gott und geht und dankt Gott. Was haben die anderen gedacht? Ich habe mir die Frage gestellt, mit was haben die anderen sich beschäftigt? Die neuen Menschen, die das Gleiche erfahren durften. Das Gleiche, sie haben auch ja gesehen, dass sie rein geworden sind. Haben sie nie gemerkt, dass einer sich umdreht und jubelt und dankt Gott und irgendwie davon rennt? Haben sie das nicht gemerkt? Scheinbar nicht. Ich vermute, die haben das gesehen. Aber sie haben ein anderes Empfinden gehabt. Was dieser Mensch noch tut, er kommt, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Das Erste, was er tut, unterwegs, er dankt dem himmlischen Vater, weil er weiß, nur Gott kann solch eine Krankheit heilen. Aber da war noch dieser Jesus, dieser Mensch, und er fällt vor ihm nieder auf sein Angesicht und dankt auch ihm. Geschwister, diese Geste, auf das Angesicht zu fallen, sie ist nicht etwas Einfaches. Geschwister, zum einen Mensch, damit er so weit kommen kann, auf ein Angesicht zu fallen, er fällt jetzt auf ein Angesicht vor einem anderen Menschen. Für diesen rein gewordenen Mensch ist das Jesus Christus auch ein Mensch. Es ist ein Mensch, steht vor ihm, leibhaftig. Und Geschwister, zum Fallen auf sein Angesicht vor einem Menschen, es braucht viel Demütigung. Es braucht viel Kraft, Überwindung. Und Geschwister, dieser Mensch, der eigentlich vielleicht viele Jahre gedemütigt wurde durch die Krankheit, er wurde so klein, wurde dieser Mensch durch die Krankheit, und es führt dazu, dass er sich fallen lässt auf sein Angesicht und dankt Jesus für das. Geschwister, welches ein Empfinden hat, welch ein Dank erfüllte seine Seele, zeigte es sich in dem, nicht nur, dass er Gott dankte, nicht nur in dem, dass er Jesus dankte, was alles recht und gut ist, aber in dem, dass er sich vor Jesus beugte, er beugte sich tief bis auf die Erde. Diese Geste, ich habe mir ein bisschen so Gedanken gemacht, was bedeutet das auch? Geschwister, diese Geste zeigt, ich bin überhaupt nichts, ich bin eine Null und ich kann nichts. Zeigt diese Geste, auf das Angesicht zu fallen. Das lesen wir öfters in unserem Wort, fiel auf sein Angesicht. Als Christus in Gethsemane war, als er diesen schweren Kampf hatte in sich, jetzt ist der Tod vor mir. Und er hat einen Kampf, er hat die gleiche Gefühle gehabt, oder er spürte an seinem Leib genauso wie wir, so wie ich und wir alle spürten. Und das wusste er, wusste doch, dass, was er jetzt aushalten muss. Er wusste, dass ihm die Nägel reingeschlagen, dass der grausame Tod muss gehen. Das wusste er, das wusste sein Bewusstsein, doch Christus wusste das. Er wusste, was er leiden muss, Geschwister. Das Zweite, was er wusste, dass er als der größte Verbrecher vor allen Menschen erscheint, wird und war es auch nicht. Das Dritte, dass er noch die Sünden, die die Menschen vor ihm und nach ihm noch tun werden, auch auf ihn gelegt werden. Geschwister, das führt Christus, obwohl er sowieso ein Demütiger gewesen ist, aber Geschwister, für das, dass er dreimal fiel auf sein Angesicht in Gethsemane und betete eine tiefe Beugung, tiefe Erkenntnis. Und so kommt der Mensch einer tiefen Erkenntnis und er weiß, es ist nur der Herr und dieser Mensch da ist, der ihm helfen konnte. Kein anderer Mensch auf der Welt und er ist nichts und er fiel auf sein Angesicht und dankt ihm. Und da steht noch ein Satz und das war ein Samariter. Es ist nicht umsonst, steht hier dieser Satz. Es war ein Samariter. Die Juden, die rechneten sich viel besser. Die rechneten sich viel besser als die Samariter oder die Völker um sich. Und oft waren sie nicht besser. Oft waren sie vielleicht in anderen Dingen schlechter. Wir wissen nicht jetzt die Neun, wer es war, ob das Juden oder Samariter gewesen. Aber diese Krankheit, dieses Elend hat sie vereint. Sie waren zusammen, Jude oder Samariter. Normal hatten sie eigentlich keine Gemeinschaft mit den anderen gehabt. Das war nach dem Gesetz nicht gegeben. Sie scheuten sich, mit den Samaritern in Gespräche zu kommen, in die Nähe kommen. Und oft war, Geschwister, das nicht, dass vielleicht, dass es sollte so sein, oft war das bei ihnen, weil sie sich höher gerechnet haben und sie wollten mit ihnen nicht sein. Sie schauten oft auf sie herab. Vielleicht waren die Neuen aussätzigen Juden gewesen. Steht nicht. Aber dieser eine, das war ein Mensch, von dem man das nicht erwartet hätte vielleicht. Oder die Juden hätten von ihm das nicht erwartet. Es war ein Samariter. Und dann ist die Frage Jesu, es tut ihm weh. Es tut Christus wirklich weh, weil er weiß doch, welche Krankheit sie hatte. Er weiß, in welchem Elend diese 10 gewesen sind, also der eine und die 9. Er weiß, dass für sie keine Aussicht, ein Dahinleben, ein schmerzlicher Tod, weiß es alles und er fragt dann, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Es tut Jesus weh. Er sagt, sind nicht 10? Ist es nicht möglich, war es nicht möglich, dass aus diesen 10 noch mehr für diese Rettung des Lebens danken könnten? Ist es wirklich so schlimm, dass von 10, die gesund geworden sind, die gerettet worden sind, nur einer danken könnte? Ich denke, wenn das jetzt das Verhältnis anders wäre, dass nur einer, dann hätte vielleicht Christus gesagt, naja, einer von ihnen. Aber es war ein schlimmes Ergebnis. Und Geschwister, glaubt mir, der Mensch heute noch, wenn er in einer Not ist, ob das Krankheit ist, ob das Schwierigkeit auf der Arbeit ist, ob das vielleicht familiäre Sorgen oder was auch immer. Und der Mensch kann bitten und rufen und schreien zu Gott und um Erbarmung und Hilfe bitten. Und dann hilft der Herr. Wie ist das Verhältnis dann? Auch 1:10? Oder ist es besser? Geschwister, was für Gott nicht wohl ist heute, wenn wir dann vergessen zu danken. Wenn wir die Freude, die wir empfangen haben, höher schätzen würden oder stellen würden als die Tat, die der Herr tat. Muss der Herr das heute auch noch fragen, wo sind die 9? Geschwister, wie viel tut der Herr heute? Wie viel Menschen hat er das Leben leibliche gerettet? Wie viel Menschen konnte der Herr die Seele reinmachen? Wo sind die 9? Geschwister, wo bringen wir dem Herrn den Dank? Zu Hause, in der Gemeinde. Wie viel bringen wir dem Herrn Dank? Geschwister, eine große Frage, wo sind die 9? Oder sagt, würde der Herr fragen, wo ist der Dank? Ist es genug, Geschwister, wie viel dem Herrn wir heute danken? Schätzen wir die Rettung unseres inneren Lebens, unserer Seele höher als die Rettung unseres Leibes? Warum dankten die anderen nicht? Warum dankten die anderen nicht, die 9? Geschwister, ich kann das gut nachvollziehen und ich denke, wir alle, die sind gesund geworden, auf eine unerwartete Weise. Mag sein, dass sie die Nacht vorher, Tag vorher, überhaupt nicht, konnte sich gar nicht vorstellen, dass sie gesund sind. Sie haben sicher gehört von einem Jesus, deswegen, als sie ihn gesehen haben, rufen sie. Aber Geschwister, ihnen ist ein solches Heil widerfahren. Und die 9, man kann sich vorstellen, sie gehen zum Priester natürlich. Mag sein, dass sie auch getan haben, die Zeremonie, welche Christus ihnen auch, der Priester auch gesagt hatte. Aber sie dankten nicht Christus, sie dankten nicht Gott. Das kommt hervor, weil Christus fragte, sind nicht 10 rein geworden, wo sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre gebe. Christus erwartete nicht die Ehre für sich. Christus erwartete jetzt nicht, dass die kommen und ihn verehren, was eigentlich gar nicht verkehrt wäre. Aber ist es keiner gefunden worden, der Gott die Ehre geben möchte. Wie undankbar konnten die 9 sein. Wie konnten sie so schnell vergessen, was sie vor etlichen Stunden noch hatten? Alles vergessen. alles vergessen. Und wenn auch so schlimm ist gewesen, deswegen erwähnte ich am Anfang etwas diese Krankheit. Es war vergessen. Es war nicht mehr da. Es ist jetzt Vergangenheit und jetzt bin ich gesund. Ein dankbares Herz. Ein dankbares Herz hat ihnen gefehlt. Dankbar müssen wir sein, Geschwister, für die Heilung und Reinheit des Herzens, die nur bei Gott zu finden ist. Nur bei Christus kann ein Mensch die Reinheit des Herzens haben können. Nur bei ihm kann man die Erlösung von der Sünden. Dankbar für den Frieden im Herzen. Apostel Paulus sagt zu den Kolossern, Kolosser 3, Kolosser 3, Vers 15. So viele nun von uns vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Und das solltet ihr in irgendetwas anders denken. Na, hab ich falsch aufgeschrieben. Ah, Entschuldigung, bin Philipper. Kolosser 3, 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Und sei dankbar, Geschwister, für diesen tiefen Frieden. Tiefen Frieden, welches Christus in sich hat. Er lässt uns teilnehmen an diesem Frieden. Wie können wir nicht dankbar sein? Wie soll unser Herz nicht jubeln? Wie soll unser Herz nicht frohlocken? Wie kann es sein, wenn wir zusammenkommen, dass wir vielleicht den Mund nicht immer auftun? Geschwister, diese Erlösung, diese Friede, diese Befreiung, es treibt doch. Was hat diesen Menschen getrieben zu Jesus? Es war ein Trieb, dass er gerannt ist zum Christus und ich will ihm danken, Geschwister. Weil er rein geworden ist, ihm geholfen geworden, er dankt für das, ihm ist geholfen geworden. Weiter sagt noch Apostel Paulus in 1. Thessalonich 5, 18, sagt Dank in allen Dingen. Es mag sein, dass wir vielleicht in manchen Dingen denken würden, ja, das ist einfach. Ja, das ist eine Kleinigkeit. Ja, das ist so mir jetzt einfach, ich habe Glück gehabt. Oder es ist so rausgekommen, dass es mir besser ist oder es hat gelungen. Geschwister, er sagt Dank in allen Dingen. Wenn ich heute nicht danke, wenn ich morgen nicht danke, fragt Christus, wo sind die Neuen? Warum nicht? Warum dankst du nicht? Danken für das, dass der Herr uns so ein schönes Leben geschenkt hat, so eine schöne Zeit geschenkt hat. Das ist mir persönlich so immer so groß, dass wir können sagen, Mittwoch komme ich zur Gemeinschaft, am Sonntag, nächsten Sonntag komme ich wieder, übernächsten Sonntag fahre ich dorthin und dorthin. Geschwister, es ist nicht selbstverständlich, dass wir so schön und gut haben. Dass es alles so funktioniert, wie der Herr es gesagt hat, getan hat. Lesen wir 1. Mose 8. Ganz am Anfang hat der Herr Worte gesagt, die heute unveränderbar geblieben sind. 1. Mose 8, letzter Vers. Vers 22. Solange die Erde steht, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was hat sich verändert, Geschwister? Nichts. Es hat sich nichts verändert, solange die Erde stehen bleiben soll. Soll das nicht aufhören, dass ein Mensch sät, dann erntet? Soll nicht aufhören, dass ein Winter kommt und eine Hitze kommt. Fällt unterschiedlich aus, aber der Zyklus, welchen der Herr bestimmt hatte, aus bestimmten Gründen, dass Sommer und Winter soll gehen, Tag und Nacht, es verändert sich nicht, hat sich nie verändert. und wird sich auch nicht verändern. Aber Geschwister, in diesem Ablauf hat der Herr ja die ganze Abläufe, die Natur festgelegt. Sonst wird das alles nicht funktionieren. Lassen wir nur einen Winter ausfallen. Gestern war es so frisch, das habe ich zu meiner Frau gesagt, nach mir aus könnte schon der Sommer anfangen. Aber Geschwister, wenn es nach mir aus gehen würde, würde ja alles kaputt gehen. Wenn das gehen würde, nicht so wie der Herr bestimmt hatte, in diesem einen Vers werden wir alle zugrunde gehen. Wir werden nicht leben können. Da hat der Herr alles eingelegt. Und das Herr danken für das, dass er treu ist seinem Wort. Ich habe dann eine Stelle gefunden, will bald aufhören. Ich lese uns, dass wir danken sollen für das, dass eine Regierung da ist und der Herr dieser Regierung das Gelingen schenkt, dass uns gut geht. In Apostelgeschichte 24. Vielleicht kann man denken, es passt nicht so ganz. Apostelgeschichte 24. Und da wird statt Gott ein Mensch verehrt. Als Paulus wurde vor den Statthalter Felix gebracht. Und da waren auch Menschen, die wollten ja den Paulus nicht haben. Sie wollten ihn lieber los sein. Und dann redet sie zu diesem Felix Schmeichelworte. Aber Geschwister, was ich da gesehen habe, sie haben nicht Gott, aber Felix die Ehre gegeben, wo er gar nichts dafür kann. Im Vers 3 sagt jetzt der Tertullus, fängt an zu verklagen Paulus, aber zuerst sagt er Schmeichelworte zu diesem Felix. Dass wir in großem Frieden leben unter dir und diesem Volk durch deine Fürsorge viele Wohltaten widerfahren, alleredelsten Felix, das nehmen wir in allem und überall an mit aller Dankbarkeit. Mag sein, dass dieser Felix einen Einsatz hat geleistet und bemüht sich, dass dem Volk gut gehen würde. Aber Geschwister, über diesem Felix ist noch ein Herr, ist ein Himmel und noch einer, der eigentlich diesem Felix entweder das Gelingen schenkt oder nicht schenkt. Da konnte dieser Felix Tag und Nacht sich bemühen, aber wenn der Herr es anders führen würde, wäre es anders gewesen. Und dieser Tertullus, und er dankt eigentlich dem Felix. Und er sagt, wir nehmen das mit Dankbarkeit an. Aber Geschwister, mag sein, dass unsere Regierung nicht immer recht hat. Und wir sehen ja auch, dass diesen Weg, dieser Kurs, welchen die Regierung immer wieder mehr einschlägt, vielleicht für die Menschheit gleich ist oder wie, aber die Art, welche zur Verderbtheit des Volkes hinzuführt, wird immer schlimmer. Es geht immer weiter. Das sehen wir ja auch. Aber Gott lässt es zu. Bestimmt ist da ein Grund, Gott lässt es zu, warum das so ist. Ich habe mal gehört von unserer Regierungschefin, ihr wurde eine Frage gestellt. Und ihre Antwort, Geschwister, sie hat mich so enttäuscht. Ich habe eine lange Zeit, war es mir unwohl. Es wurde eine Frage gestellt, vor einer Zeit lang, als die Ehe für Gleichgeschlechtliche eingeführt worden ist. Und ich glaube, ab Oktober ist es jetzt gesetzlich und gut, alles so. Und dann wurde eine Frage von einem Mann gestellt, von einem. Und warum? Sie hatte früher gestimmt gegen die Möglichkeit, dass solch ein Paar noch Kinder kann adoptieren. Stellen wir vor, zwei Männer und adoptieren ein Kind oder zwei Frauen. Wie wird die Gesinnung dieses Kindes schon verunstaltet von klein auf? Und er fragt sie, warum haben sie dagegen gestimmt? Und dann sagt sie, das war früher, jetzt habe ich eine andere Meinung. Geschwister, es hat mich so enttäuscht. Eine Partei, die einen christlichen Namen trägt, aber tief in Sünden war das sowieso. Aber die Moral so tief gesunken, es hat mich so enttäuscht. Aber das ist auch die Zulassung Gottes. Er weiß warum. Er weiß warum. Wir als Kinder Gottes können nur eins tun, beten. Mehr können wir nicht tun. Noch sagt der Apostel Paulus zu den Thessalonicher: Wie können wir Gott danken für euch, für all die Freude, die wir euretwegen vor unserem Gott erleben? Ein Dank für die Geschwister. Er dankte so, er sagt, wie können wir, er konnte kein Wort finden, um die Dankbarkeit aussprechen, um das voll umfassen. Wie können wir danken für die Freude, die wir mit euch oder euretwegen erleben, Geschwister? Ein Dank für das, dass wir, Geschwister, dass wir dem Herrn dienen, dass wir zusammen gehen dürfen auf diesem Wege, dass wir, wenn wir einander sehen, wir freuen uns, dass uns wohl ist. Ein unendlicher Dank sind wir schuldig. Als Einleitungswort haben wir noch gehört, sagte der Psalmist: Lobe den Herrn, meine Seele. Im zweiten Vers sagt er dann: Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Neun haben das schnell vergessen. Sie haben nur das getan, was ihnen gesagt geworden ist: Geh, zeig dich, und dann kannst du leben. Sie haben das vergessen. Der Psalmist sagt: Bitte vergiss nicht, was der Herr Gutes getan hat. Danke ihm. Es kann anders werden. Der Herr kann das auch wenden. Darum wollen wir dankbar sein, Geschwister. Nicht vergessen, was der Herr Gutes getan hat. Damit der Herr nicht uns unter den Undankbaren finden möge. Dass er uns finden möge unter diesen, wie dieser einer gewesen ist. Dass er nicht suchen möchte nach mir und nach dir. Oh, wo ist er? Warum dankt der Herr? Dankt er nicht? Möge der Herr uns alles segnen und uns helfen. Amen.